Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aufgezeichnet am Mittwoch, dem 24. April 2024. Allerdings, das Datum ist nicht so wichtig, denn das, was wir im Folgenden besprechen, beansprucht Gültigkeit über den Tag hinaus. Und Sie sehen es, ich habe also keinen Tapetenwechsel hinter mir. Ich bin nicht über Nacht in die Schweiz zurückgeflogen, sondern ich bin nach wie vor in Vietnam in der faszinierenden, wirklich faszinierenden und beeindruckenden und für einen Schweizer in vielerlei Hinsicht ihn immer wieder mit ganz neuen Eindrücken konfrontierenden Hauptstadt Vietnams in Hanoi, dem leidgeprüften Hanoi, möchte man sagen. Wir haben hier ja ein Familienprogramm und schauen uns die Sehenswürdigkeiten etwas näher an. Und heute Morgen stand nun das Programm in Hanoi fest und auch da die Spuren des Krieges natürlich immer noch zu besichtigen, immer noch auch zu ergründen. Die finstersten Winkel sind da gewissermaßen durchschritten und durchlitten worden. Das allerdings ist nicht das primäre Thema unserer aktuellen Sendung. Sie sehen im Hintergrund das schweizerische Wappenzeichen, das wunderbare Schweizer Kreuz, weiß auf rotem Grund. Und ich unterhalte mich jetzt mit unserem Mann, ich glaube, man darf das so sagen, unserem Mann hier in Hanoi, unserem Mann in Vietnam, der Schweizer Botschafter Thomas Gass aus Neuenburg, wie er mir gesagt hat, ursprünglich stammend, das heißt französischsprachig. Aber wenn zwei Schweizer, die auch in Zürich studiert haben, sich treffen in Südostasien, dann reden wir selbstverständlich Schweizerdeutsch miteinander. Das heißt, für alle deutschen Zuschauer und deutschsprachigen Zuschauer, das ist jetzt sozusagen die Champions League, die linguistische Champions League. Da müssen Sie ganz genau die Lippenbewegungen beobachten. Wir werden uns auch bemühen, Herr Botschafter, hier etwas langsam zu sprechen, dass auch die Deutschen mitkommen. Sie kennen ja diesen Witz. Man sagt immer, man muss gegenüber den Deutschschweizern etwas langsamer sprechen als Deutsch. Jetzt müssen wir mal als Schweizer ein bisschen langsam reden, damit auch unsere deutschen Freunde und Österreicher da mitkommen. Ja, ich begrüße ganz, ganz herzlich bei uns in der Sendung den Botschafter Thomas Gass. Und er ist seit gut einem Jahr jetzt in Hanoi tätig für die Eidgenossenschaft. Und meine erste Frage vielleicht ganz allgemein, Herr Botschafter, vielleicht kurz zur persönlichen Charakterisierung. Wie wird man Botschafter in Hanoi? Wie kommt man als Diplomat nach Vietnam?
Bonjour et bienvenue à Hanoi. Grüezi, es freut mich natürlich sehr, dass Sie hier sind heute und dass wir so ein Gespräch haben können. Wie kommt man nach Hanoi? Ich frage mich oft selber, wie bin ich überhaupt hierher gekommen, aber es ist für mich natürlich eine grosse Ehre, hier können Sie die Schweiz vertreten. Und die Ziele und die Prioritäten von der Schweiz hier können mit einem exzellenten Team umsetzen. Wieso bin ich hier? Weil der Departementschef und andere Chefs in Bern beschlossen haben, der Thomas Gass, der kann das wahrscheinlich in Hanoi.
Sie sind ja ausgebildet, wenn wir kurz Ihren Werdegang anschauen, Sie sind ausgebildete Naturwissenschaftler, Sie haben an der ETH Zürich studiert, ich glaube auch Mathematik und Physik unter anderem als Fächer sind da dabei gewesen. Was sind vielleicht nur ganz kurz so die wichtigsten Stationen auf Ihrem Weg jetzt da nach Hanoi?
Also mein Studium war eigentlich Agronomie gewesen und dann Spezialisierung in Biologie, in Genetik und Pflanzenphysiologie. Und dann bin ich 5 Jahre lang europäischer Genbank-Koordinator gewesen. Und von dort dann in die ETSA, in die UNO, in Entwicklungszusammenarbeit. Aber immer im Hinblick, wie kann man Länder dazu bringen, gemeinsam zu arbeiten an einer Verbesserung vom Lebensstandard von allen und an einem besseren Zusammenleben auf diesem Planeten.
Viele Zuschauer wissen ja nicht so genau, auch ich nicht übrigens, wie man Botschafter werden kann. Also was das heute eigentlich erfordert, wenn man so eine diplomatische Laufbahn machen will. Ich nehme an, das sind Prüfungen erforderlich. Können Sie da ganz kurz vielleicht auch für alle von unseren Zuschauern, die gern vielleicht selber mal so eine Laufbahn möchten einschlagen, was muss man da können, was muss man mitbringen, welche Prüfungen sind da allenfalls zu absolvieren?
Also ich glaube, man muss wirklich eine Leidenschaft haben für internationale Beziehungen. Und dann gibt es einen Konkurs in Bern, wo man muss absolvieren. Und dann kommt man in die Laufbahn. Da gibt es einschlägige Informationen auf dem Internet vom EDA dazu. In meinem Fall ist es ein bisschen ein besonderer, weil ich über andere Organisationen eigentlich in die Rolle gekommen bin. Ich habe ja auch in der UNO geschafft und man hat mich eigentlich von außen her reingeholt. Das heisst, ich bin eigentlich Teil im EDA von der IZA-Karriere, also der internationalen Zusammenarbeit.
Also sozusagen ein diplomatischer Quereinsteiger im Rahmen von diesen Organisationen, die sehr eng zusammenarbeiten, ja auch im Bundeshaus. Vielleicht noch ganz kurz zu Ihnen persönlich. Was ist sozusagen die Faszination, was ist das Motiv, sich in die internationalen Beziehungen von der Schweiz hineinzubegeben? Was ist da vielleicht für Sie immer das der treibende, auslösende Faktor gewesen?
Ich glaube, die Realisierung, dass die Schweiz keine Insel ist und dass wir dass der Wohlstand von der Schweiz, aber ja, auch die Bedeutung von der Schweiz ganz stark davon abhängt, wie stark man mit dem Rest von der Welt zusammen schafft. Und das habe ich vielleicht auch in meiner Kindheit miterlebt. Als Familie sind wir viel im Ausland gewesen. Bin auch 5 Jahre in Südafrika gewesen, in Frankreich, in anderen Ländern als Kind, als Teenager und so. Und da merkt man einfach, die Welt ist groß und Man ist ein Ausländer in den meisten Ländern der Welt.
Und auch in der Schweiz gibt es ja grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Kantonen. Ich sage immer, ich bin Zürcher mit Migrationshintergrund. Mein Vater kommt aus der Ostschweiz, aus dem Rheintal. Sie kommen aus Neuenburg, vielleicht dazu noch ein Wort. Was ist vielleicht typisch neuenburgisch an Ihnen? Oder was charakterisiert den Kanton Neuenburg in der schweizerischen Eidgenossenschaft?
Also als Kind habe ich immer welle Schiffskapitän sie auf dem Neuchâteler See, oder? Also irgendwie hinzogen zum See und man weiß, hinterm See sind dann die Berge und dann sind andere Kantone und andere Sprachen und ich glaube, das war, was mich in die Ferne gelockt hat dann mit der Zeit.
In Neuenburg haben ja die preußischen Könige auch nochmals Regiment geführt. Das hat zu diplomatischen Verwerfungen geführt im 19. Jahrhundert. Wie viel Preußentum steckt eigentlich heute noch im Kanton Neuenburg?
Es gibt sicher noch einiges, aber schon weit unter der Oberfläche.
Also für die Mentalität heute lese ich aus dem ab, für die Mentalität heute nicht mehr prägend. Reden wir über Ihre jetzige Posten. Sie sind da in Hanoi. Im 15. Stock von einem Büro, Hochhaus, sehr zentral gelegen. Wenn man raus schaut, dann sieht man zum Teil jetzt ein bisschen versteckt hinter Wolken unglaubliche Hochhäuser. Es hat aber auch alte Kolonialbauten, wie so kleine Klötzli zusammengedrängt. Ein unglaublich vitales, pulsierendes Leben da auf der Strasse. Was ist für Sie vielleicht der erste Eindruck von Vietnam? Jetzt sind Sie ein Jahr da. Was ist da von diesem Land vielleicht das, was sich Ihnen als erstes eingeprägt hat?
Also ich würde sagen, der erste Eindruck, der erste Kulturschock ist der Verkehr. Also man sieht nicht einmal die Gebäude, man hat zuerst mal Angst ums eigene Leben. Wenn man sieht, der Verkehr, die Motorroller, die Motorräder hin und her, Tausende, das Dschungel, das urbane Dschungel herrscht und es wird gehupt, es wird überholt auf allen Seiten. Und ein paar Touristen versuchen, sich irgendeinen Weg über die Straße zu erkämpfen. Das ist, würde ich sagen, mal der erste Schock. Aber man merkt dann mit der Zeit, so chaotisch ist es gar nicht. Es hat irgendwie einen Fluss dabei, es hat irgendwie eine Ruhe dabei. In der Schweiz, wenn einem rechts überholt wird, dann wird man sehr, sehr, sehr wütend. Also die Art von Road Rage sieht man hier eigentlich nicht. Das Zweite, wo mich bewegt hat und auch die Vietnamesen sympathisch gemacht hat, ist, man merkt, Vietnamesen sind sehr gemeinschaftlich. Früh am Morgen um 5 Uhr, 5:30 sind sie schon auf der Straße neben dem Haus und machen Zumba zusammen und Aerobic zur Musik von Boney M. und ABBA auf der einen Seite von der Straße, auf der anderen vielleicht mit Techno-Musik oder mit einer vietnamesischen Volkstanz. Aber man merkt einfach, die Vietnamesen sind recht laut, sie sind direkt. Und das finde ich einfach sehr, sehr sympathisch.
Ein prägender Eindruck, den ja viele haben von Vietnam, jetzt vor allem vielleicht auch, ja, sagen wir mal, die Mittelalter bis auch Ältere, ist natürlich der Vietnamkrieg, der ja unsere Kindheit geprägt hat. Im Fernsehen, es ist ja keine Abendnachrichten ohne Vietnamkrieg gewesen. Man hat all die Filme geschaut, Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, Platoon, Oliver Stone. Ein riesen Thema, auch in der verschonten Schweiz, muss man sagen, auch da omnipräsent, wenn man jetzt als Tourist wie ich da ist, wo man sich einzelne Gebäude anschaut, fürchterlich zum Teil die Abgründe, die sich da öffnen. Wie ist das für Sie jetzt als Schweizer, als Botschafter, als Offizielle? Ist der Krieg eigentlich noch präsent? Das ist ja eigentlich, müsste man ja von Jahrhunderten der Kriege reden. Und das Ganze hat dann kulminiert im letzten Jahrhundert aufs Fürchterlichste, auch mit Bombenangriff auf Hanoi. Ist das eigentlich noch präsent, das Geschehen? Oder man sagt ja den Vietnamesen immer ein bisschen an, die schauen dort nach vorne. Das ist nicht, die grübeln nicht in der Vergangenheit.
Also der Eindruck habe ich auch. Also ich habe es stimmt natürlich schon, dass die Regierung, und vielleicht reden wir nachher nochmal drüber, dass die Regierung hier das Land in einem recht starken Griff hat und auch der Narrativ, oder, über die Vergangenheit. Oder? Das ist irgendwie, vielleicht ist das Privileg von der Regierung, in jedem Moment irgendwie die Historie zu prägen. Und das nimmt natürlich das Regime hier in Hanoi sehr stark wahr. Jetzt kommt ja der 70. Jahrestag von Dien Bien Phu, von der großen Schlacht, wo wirklich die Wende war, oder, von der Kolonialisierung. Das kommt ja jetzt nächsten Monat, Anfang Mai. Und da merkt man schon, dass die Regierung sehr stark das Narrativ prägt. Aber wenn man so mit den Leuten redet, dann hat man den Eindruck, sie wollen nicht zurückschauen. Sie wollen nach vorne schauen, sie wollen miteinander arbeiten, auch zwischen Nord und Süden. Und sie wollen schauen, dass sie ihr Wohlstand verbessern.
Interessant ist ja, dass Vietnam, heute wir kommen dann noch auf die schweizerischen Beziehungen sprechen, das ist auch ein interessantes Kapitel, aber was verblüffend ist, dass Vietnam nach meinen Informationen ja vor allem mit Amerika und Frankreich, also mit den einstigen Peinigern, also die Franzosen sind Kolonialmacht gewesen, zum Teil mit also terroristischen Methoden, und die Amerikaner, die da mehr Bomben, dreimal mehr Bomben abgerührt haben auf ganz Vietnam, als während dem Zweiten Weltkrieg auf ganz Europa, während dem ganzen Zweiten Weltkrieg, auch im pazifischen Raum. Das sind ja eigentlich unglaubliche Ereignisse, trotzdem hat mir mehrere da bestätigt, nein, mit Frankreich und Amerika hat man heute eigentlich besonders gute Beziehungen?
Ja, also wenn man auf der Straße jemanden trifft, der älter ist als 50, der hat Ground Zero miterlebt. Voll ausbombardiert wurde das Land. Und das stimmt schon. Es stimmt natürlich auch, dass die Franzosen und Amerikaner sehr stark an ihrem Image arbeiten hier, sehr viel Programm haben. Jetzt in Dien Bien Phu werden wahrscheinlich Frankreich auf einem sehr hohen Niveau vertreten. Sie, was nicht genau welcher Minister, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da eine hohe Vertretung kommt, was auch etwas bedeutet, oder? Dass ein Land wie Frankreich den Mut hat, auch in ein Schlachtfeld zu gehen, wo es verloren hat. Und ich glaube, das wird auch wahrgenommen. Aber generell wird eigentlich Vietnam nicht von der Vergangenheit reden. Auch die Koreaner haben versucht, Brücken zu schlagen. Und die Vietnamesen sagen, lieber, lass mir die Vergangenheit Vergangenheit sein.
Es ist ja ein Land mit einer unglaublichen Dynamik. Und wenn wir vielleicht noch ganz kurz bei dem Thema bleiben, eben vor wenigen Jahren, 1975 sind die Amerikaner fluchtartig ab, da mit diesen berühmten Bildern, mit dem Helikopter auf der Botschaft. 4 Jahre später sind die Chinesen gekommen, da sind dann noch mal etwa 1 Million Vietnamesen umgebracht worden in dem Krieg. Also es ist dann eigentlich gerade weitergegangen. Von 1975 bis 1995 ist das Land, wie Sie sagen, Ground Zero, auf Hilfslieferungen angewiesen gewesen. Aber seit 1995 erlebt das Land ja einen stürmischen Aufstieg. In Saigon, also Ho Chi Minh Stadt, haben wir gesehen, Quadratmeterpreise 40'000 Franken in der Innenstadt. Also da kommst du nicht einmal Zürich Paradeplatz, kommst nicht einmal an. Wie würden Sie jetzt von außen betrachtet die Mentalität von diesen Vietnamesen beschreiben, die eigentlich aus dieser absoluten Katastrophe irgendwie können eine Art Erfolgsstory daraus entwickeln? Wie ist das zu erklären? Oder haben Sie da auch schon in Begegnungen vielleicht so Eindrücke anekdotisch können gewinnen, um das, die unglaubliche Resilienz zu ergründen?
Also ich nehme jetzt wieder das sogenannte Verkehrschaos als Bild. Oder? Das ist eigentlich kein Chaos, es ist ein Vorwärtskommen. Oder? Um jeden Preis. Auch wenn ein rotes Licht ist, macht nichts. Man macht einfach weiter. Und man findet einen Weg. Oder auf Englisch sagt man dem Resourcefulness. Oder dass man immer wieder einen Weg findet um das Problem herum. Und das charakterisiert eigentlich schon stark das Land. Jetzt ist natürlich auch wahr, dass in der Mitte der 80er Jahre die Regierung ganz stark umgeschwenkt hat. Oder? Das ist das famöse Doi Moi. Da hat die Regierung entschieden, wir machen jetzt nicht weiter mit dem sowjetischen System und der Zentralplanung, wir machen jetzt auf eine freie Marktwirtschaft, natürlich mit Regierungskontrolle und so. Und aufgrund von dem sind es extrem gestiegen. Das Bruttoinlandprodukt ist jetzt, glaube ich, ich habe hier die Zahl noch, 3.600, das BIP pro Capita. Und damals ist es 588 gewesen. Gut, im Vergleich zur Schweiz sind wir noch weit, oder? Die Schweiz ist auf 90.000 Dollar pro Capita. Also darum haben wir hier auch ein Bild, das Image von einem sehr reichen Land.
Bedeutung von Vietnam. Sie haben mir vorher im Vorgespräch gezeigt, eine Liste von Staatsoberhäuptern, die allein im letzten Jahr, vielleicht können wir das schnell zeigen, eine Liste von Staatsoberhäuptern, meine Damen und Herren, die einfach allein im letzten Jahr das Vietnam besucht haben. Da sind also alle bekannten Namen, darunter Tschechische Republik, Australien, Südkorea, Malaysia, Kasachstan, Singapur, USA, Joe Biden ist da gewesen, Kuba, Niederlande, Mongolien, dann Weißrussland, Belarus, Kambodscha, China ist da gewesen, Xi Jinping ist in Vietnam gewesen, also die oberste Liga, Laos, Indonesien, Deutschland, vertreten durch den Frank-Walter Steinmeier und die Philippinen, der Schweizer Bundespräsident oder Außenminister habe ich jetzt noch nicht gesehen, der Wirtschaftsminister. Wie ist heute eigentlich die Bedeutung von Vietnam zu beurteilen, da in dieser
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Asiatische, globale Welt, muss man sagen.
Also ich würde gerne unterstreichen, dass letztes Jahr Vietnam das einzige Land war, wo Joe Biden und Xi Jinping in die eigene Hauptstadt geholt hat. Das heisst, es gibt Substanz, es gibt Attraktivität, es gibt auch eine Wichtigkeit von Vietnam als einen Partner zu haben. Vietnam liegt ja hier am Südchinesischen Meer, strategisch wichtig, 40% von ganzen See. Schifffahrt von der geht hier vorbei, vor der Küste. Und in dieser polarisierten Welt interessiert man sich natürlich sehr für die Länder hier im südostasiatischen Raum. Und Vietnam ist noch dazu eines der Länder, wo das größte Wirtschaftswachstum hat. Es hat durch die Covid-Krise eine positive Wachstumsrate gehabt und jetzt zwischen 5-6% Wachstum. Also man hat damals, wie ich es vorhin gesagt habe, wir haben auf einem sehr tiefen Niveau angefangen. Aber es geht weiter. Es gibt, ich meine, jetzt wird gerade eine neue Fabrik von Lego wird gebaut. Vietnam hat seine eigene Elektrofahrzeugfabrik vor 4-5 Jahren aufgebaut. Windfast, die haben schon 5 Modelle, die haben elektrische Autobus. Und das ist neueste Technologie. Und zwar nicht alles aus China. Es sind ABB-Roboter, das sind Sika-Dichtungsgels, das sind Bühler, Diecast-Presses, wo die Räder produzieren und so. Das ist High Technology. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, also das internationale Interesse hängt eben auch damit zu. Sie haben jetzt gerade die Liste gezeigt mit den Regierungs- und Staatsoberhäuptern, aber ich könnte genauso eine Liste zeigen mit Wirtschaftsdelegationen. 140 Firmen auf einmal, wo kommen? Von Kanada, von Australien und so weiter. Also Vietnam steht wirklich sehr stark im Mittelpunkt vom internationalen Interesse, politisch und wirtschaftlich.
Und geopolitisch ist das Ganze natürlich auch eine Hochrisikozone. Wir haben die Südchinesische See. Vietnam ist ja sozusagen ein einziger Küstenstreifen da am Südchinesischen Meer. Wir haben den Gigant China, wo ja 1000 Jahre lang eine Kolonialmacht war da. Da haben sie 1000 Jahre lang gekriegt gegen die Chinesen und die dann am Schluss auch wieder mit Listenreich die ganze rauszurühren. Nachher sind die Franzosen gekommen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt die Amerikaner, die sich da einstelldich einmachen. Wie balanciert eigentlich das Vietnam, wo ja so oft eine Kampfzone auch der Weltmächte war? Was beobachtet Sie da für eine Technik von dieser Regierung? Wie tut die zwei Goliaths, die sich da umgarnend Vietnam zuwenden, wie tun die das eigentlich ausbalancieren, da, die Überlebenskünstler aus Vietnam?
Bevor ich darauf antworte, wollte ich noch gerade den Ausdruck aufnehmen, den Sie gerade gesagt haben, wegen dem Küstenstreifen. Ja, genau. Ich denke, man muss sich mal vorstellen, dass wenn man den Küstenstreifen Vietnam auf Europa legen würde, mit seinen 300'000 Quadratkilometern, wird das von Dänemark bis Sizilien gehen. Oder? Also Vietnam ist kein kleines Land. Oder? In der Schweiz sieht man das nicht so, oder? Der Küstenstreifen. Aber es sind 100 Millionen Einwohner, gerade hier in Hanoi 8 Millionen. Oder? Das heisst, Es ist ein mächtiges, grosses Land. Jetzt, wie schafft es das? Es ist eine interessante Frage. Der Premierminister von Vietnam war im Januar in Davos, beim WEF. Und da hat der Thomas Friedmann, der Journalist vom New York Times, hat ihm genau dieselbe Frage gestellt. How do you do it? Oder? Sie hatten den Joe Biden gehabt und ihm haben sie gesagt, ja, wir wollen Freunde sein, aber sie ja nicht zu sehr Freunde mit den Chinesen. Und dann ist der Xi Jinping gekommen und ihm haben sie genau das Gegenteil gesagt. Ja, wir wollen nicht Freunde sein mit China, aber dafür müsst ihr keine grossen Freunde sein mit den Amerikanern. Und das ist eben Bamboo Diplomacy. Oder? Dass Vietnam es irgendwie schafft, niemand keine Stellung zu nehmen. Und also sich keinem Lager zuzuschlagen, sagen wir mal so. Es gibt da vier Punkte, wo Vietnam hat in seiner Außenpolitik, oder? Dass es auch kein Stützpunkt wird sein. Nicht so unähnlich wie die Schweiz, oder? Dass man einfach will sagen, also man kann, also die Realität von Vietnam ist, China ist gerade da, oder? Also das heißt, es gibt schon eine größere Nähe, oder eine stärkere Nähe zu Vietnam, eindeutig, auch weil es hier ja ein Einparteiensystem gibt, dieselbe kommunistische Partei, die in China ist. Und man merkt schon, wenn es wichtige Entscheidungen gibt, dann geht der Generalsekretär von der Partei hier, wo eigentlich der oberste Befehlshaber ist, der geht dann schon oder schickt jemanden nach Beijing zum Fragen, ja, wie ist das? Aber gleichzeitig ist sich Vietnam natürlich bewusst, es kann nicht nur zu China stehen, besonders hier im südchinesischen Meer, wo ja China wirklich als der Bully on the block sich auch einen gewissen Druck ausübt auf die anderen Länder, wo rings um das Meer hier sind, auf das südchinesische Meer. Oder zum Beispiel zu Russland. Russland ist ja, die Sowjetunion ist ja immer zu Vietnam gestanden in der Vergangenheit. Aber jetzt merkt natürlich Vietnam, dass auch die Nähe ein bisschen zu nahe kann sein, oder? Wo ja viel von den Waffen, die Vietnam hat, eigentlich russische Waffen sind. Aber Russland braucht natürlich jetzt die eigenen Waffen. Und darum wird sich jetzt Vietnam auch, was militärisch ist, sich breiter aufstellen. Die Australier sind sehr viel hier, die Amerikaner, die Tschechen haben sie vorhin schon erwähnt und so. Also Vietnam spielt momentan auf sehr vielen Feldern und es spielt auch auf multilaterale Feld. Also so sehe ich oder so analysiere ich die Präsenz vom Premierminister Chin, also vom vietnamesischen Premierminister in Davos, zum zeigen, wir haben auch multilateral etwas zu sagen.
Vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Sie haben es angesprochen, die Waffen stark natürlich von Russland prägt. Man muss ja sagen, dass der Ho Chi Minh, der legendäre Staatsgründer, hat ja in Moskau einen Teil von seiner Ausbildung durchlebt. Und man hört zum Teil auch heute, wenn man mit Vietnamesen, auch mit vietnamesischen Unternehmern redet, sagen sie einem immer, ja, mit den Chinesen müssen wir freundlich sein, aber wir passen auf, dass uns die Chinesen nicht zu Tode umarmen. Wir müssen auch schauen, dass wir andere Verbündete haben und andere Interessen in dem Land, so wie Sie das jetzt gerade geschildert haben. Wie stark ist eigentlich die vietnamesische Armee? Die ist ja sozusagen als Guerilla-Armee prägend für die Militärgeschichte worden. Im 20. Jahrhundert haben die starke Streitkräfte, eine sehr starke Armee, nach wie vor Vietnam.
Also ich bin kein Militärexperte und wir haben auch hier in Hanoi haben wir kein Militärattaché. Also ich bin wahrscheinlich nicht die beste Person, um das zu analysieren. Aber es gibt auf jeden Fall ein Bewusstsein, dass man auch gewisse Stärke muss haben militärisch. Und zwar nicht im Sinn von Guerillakrieg, sondern wirklich im Sinn von einer gewissen Präsenz, besonders im südchinesischen Meer.
Und vielleicht von dem wechselnd vom Globalen ein bisschen aufs Schweizerische. Wo ist jetzt die Schweiz eigentlich zu situieren in dem ganzen politischen Kraftfeld, wo wir da ein bisschen angeschaut haben? Was ist die Stellung von der Schweiz? Oder vielleicht mal ganz, ganz einfach gefragt, wird die Schweiz wahrgenommen in Vietnam? Wie sieht man die Schweiz? Was ist die Bedeutung von der Schweiz aus Sicht der Vietnamesen?
Also, mein Eindruck, wir werden nicht genügend wahrgenommen. Aber das ist ja auch mein Mandat. Ich bin ja hier, um eine gewisse Visibilität zu geben in der Schweiz. Letztes Jahr war ich beim Premierminister und er hat mich gefragt, ja, wieso haben wir nur, hat die Schweiz nur eine Investition von 2 Milliarden hier in diesem Land? Und da konnte ich ihm sagen, die Schweiz ist schon hier, aber vielleicht nicht, man sieht sie nicht unbedingt dort, wo man sie sucht. Oder wenn man zum Beispiel schaut in der Landwirtschaft, wenige Leute wissen, dass Vietnam der zweite Weltexporter von Kaffee ist. Und etwa ein Viertel von der Produktion wird durch Nestlé verarbeitet. Ein Viertel von der Produktion vom zweitgrößten Produzenten oder nach Brasilien. Das heißt, und die Produktion von Nestlé hier ist nicht einfach Rohbohnen zu exportieren. Die Produktion hier, das ist, die hat viel Wertschöpfung drin. Also sechs Dolce Gusto, sechs Starbucks, sechs Blue Bottle und so weiter, der Decaf-Kaffee. Sie haben hochmoderne Fabriken hier, wo sie den Kaffee verarbeiten, zum Beispiel. Aber andere Firma wäre zum Beispiel Bühler, wo die Reis ist ja ein großer Export, ein großes Exportprodukt auch von Vietnam. Und die Verarbeitung, die Mühlen und so sind die Bühlermühlen. Dann haben wir andere Firma, wo sehr präsent ist, als Sie haben gesagt, ein Streifen Küste ist MSC, Mediterranean Shipping Company, oder die große, die größte Reederei, oder auch wo in Genf ihr Standort hat. Aber dann habe ich dem Premierminister gesagt, wenn Sie die Schweiz sehen wollen, dann müssen Sie nicht nach grossen Schildern schauen. Dann müssen Sie in den Maschinenraum gehen, dann müssen Sie in die Werkstätte gehen, in die Fabrikhallen. Dort werden Sie sehen, dort werden Sie ABB sehen, dort werden Sie Sika sehen, auf den Bauplätzen. Oder? Dort werden Sie eben Bühler und die anderen. Dann sind wir auch sehr stark präsent im IT-Bereich durch Firmen wie SPS, früher Swiss Post Solutions, Elka, Ad Novum, Axon Active und so weiter. Also es gibt fast etwa 100 Firmen, die hier sind, sehr präsent, aber nicht sehr ein grosses Bewusstsein von dieser Wichtigkeit in der Schweiz. Und aus meiner Sicht hängt das vielleicht ein bisschen zusammen mit der Tatsache, dass eben in Vietnam das Land sehr zentral gesteuert wird von der Regierung. Die Wirtschaft ist zwar liberal, aber das Land wird politisch zentral gesteuert. Das heißt, wenn der Privatsektor sich präsentiert, ohne Regierung im Hintergrund, dann wird er nicht so stark wahrgenommen. Die darf ich nicht erwähnen. Das sind unsere Pharmas, oder? Sei es Novartis, Ross, DKS, KSV oder Zülich. Oder ich meine, Sandoz, die sind natürlich sehr, sehr stark hier und machen da auch einen großen Beitrag an die Gesundheit in dem Land.
Und vergessen wir nicht die Schindlerlifte, die überall sind. Natürlich auch eine Top-Firma, wo da. Ich habe übrigens gerade eine Delegation von Schindler in Ho Chi Minh-Stadt gesehen. Die sind gerade ein paar Werke besichtigen. Interessant, auch noch Teil von der spanischen Belegschaft, Schweizer sind tätig gewesen, sehr international. Eine Nachfrage dazu. Sie haben gesagt, es brauche eigentlich in Vietnam, um wirtschaftlich den Fuß zu fassen, auch ein starkes, oder habe ich das falsch verstanden, ein starkes Engagement von der Regierung. Also die Schweizer Regierung müsste eigentlich stärker, habe ich das richtig verstanden, vorstellig werden in Vietnam, um da auch den Boden zu bereiten für Firmen, die da wollen Fuss fassen wollen. Oder was muss passieren, Ihrer Meinung nach, dass die Schweiz, das unglaubliche Land, über 100 Millionen Einwohner, steil, fast fiebrig aufsteigende Wirtschaftskurve, was müsste passieren, dass die Schweizer Unternehmen da noch mehr Präsenz zeigt, dass sich vielleicht noch mehr Unternehmer da in diesem Markt hineinwagen?
Also man muss einfach sehen, dass der ganze legale, das juristische Umfeld hier ist uns natürlich und der Schweizer Firma fremd. Und dann hat es nicht die Trennung von der Märkte, wie wie die Schweiz. Das heißt, die Tribunal hier, der juristische Arm ist nicht unabhängig vom Staat. Das heißt, eine Firma muss sich immer so bewegen, dass es nicht belangt wird oder vom Staat oder von der Staat. Weil sonst hält einfach alles still, oder? Und die Freiraum, wo der Privatsektor braucht, da muss eben der Staat mit dahinter stehen. Und das machen eben die anderen Länder. Die Koreaner sind hier sehr, sehr präsent. Die Koreaner, ich würde mal sagen, das meiste Haushaltelektronik in der Schweiz, oder wie LG oder Samsung und so, das wird hier produziert, oder? Das heißt, die Japaner, die intervenieren dauernd, oder? Hier, um ihre Privatfirmen eine gewisse Rückendeckung zu geben. Das heißt nicht, es ist nicht Korruption, es ist wirklich zu sagen, okay, wir wollen denselben Freiraum. Ja. Und dort ist natürlich das ein wichtiges Mandat von mir und meinen Kollegen in Bern, ist, dass wir in der möglichst nahen Zukunft ein Freihandelsabkommen auch verhandelt mit Vietnam. Weil die EU-Länder, das heisst unsere Nachbarn von der Schweiz, die haben alle schon das Freihandelsabkommen mit Vietnam. Nur wir nicht.
Und wo harzt oder wo stehen wir in diesen Verhandlungen?
Also, wir sind schon 12 bis 15 Jahre dabei. Ich würde sagen, es harzt nicht so an einzelnen Punkten. Es hat mehr damit zu tun, dass irgendwie die Prioritäten anderswo sind. Bei uns war es Indonesien, da können wir uns ja daran erinnern, Indien jetzt. Und vielleicht kommen dann auch noch andere Länder, Mercosur und so. Und wir müssen ja daran denken, dass die Schweiz ja nicht allein verhandelt, sondern mit ALE, mit EFTA-Staaten, Island, Liechtenstein und Norwegen. Hier in Vietnam ist hauptsächlich Norwegen der andere Partner, Norwegen und Schweiz. Und auf der vietnamesischen Seite haben sie während dieser Zeit mit der EU verhandelt. Und das ist natürlich für sie ein viel, viel größerer Markt. Aber wir kommen jetzt schon unter Zugdruck. Und ich weiß, das ist für SECO eine hohe Priorität, dass wir jetzt auch hier in Vietnam mit gleichen Ellen schafft.
Wenn man mit Unternehmern redet, die in Vietnam präsent sind, Schweizer Unternehmen, bekannte Unternehmen, müssen Sie jetzt nicht erwähnen, in dem Zusammenhang sehr erfolgreiche Unternehmen, muss man hinzufügen, dann sagen die oft, Vietnam, ein grossartiges Land, wahnsinnige Leute, unglaubliche Tüchtigkeit, aber Korruption. Es ist einfach schwierig, es gibt Unwägbarkeiten. Und wir haben jetzt gerade die Nachrichten, die sind sogar in unseren Medien relativ gross gewesen, von dieser chinesischen Immobilienfrau, die da ein riesiges Empire aufgebaut hat, unter anderem in Ho Chi Minh-Stadt. Und die ist jetzt zum Tod verurteilt worden für Wirtschaftskriminalität. Ich habe ein paar Erkundigungen eingeholt, aber nichts, was jetzt in dem Sinn belastbare Informationen wären. Das sind vielleicht schon auch Erfahrungen oder News, die Unternehmer abschrecken. Was sagen Sie einem Unternehmer, der zu Ihnen sagt, wissen Sie, Herr Botschafter, wir kämen gerne nach Vietnam, aber es ist vielleicht ein bisschen ein unsicheres Pflaster. Wie könnte man das beschwichtigen? Weil es gibt sehr viele, auch kleinere Unternehmen, die in Vietnam schon präsent sind, sehr erfolgreich präsent sind. Auch im Finanzsektor gibt es da Leute, die sehr erfolgreich anlegen. Wie kann man die Skeptiker vielleicht abholen? Was können Sie denen Unternehmern, die vielleicht ein bisschen sorgenvoll darüber schauen, was können Sie denen sagen?
Ich denke, es wichtig ist, dass man wirklich seine eigene Linie hat und sie auch einhält. Und dass man dort nicht mitmischt. Die Dame, von der Sie reden, die hat immerhin 44 Milliarden sich leihen lassen von ihrer eigenen Bank, oder? Der Saigon Commerce Bank. Das heisst, es ist eine Wahnsinnskorruption. Aber sind nicht alle da drin. Und ich glaube, es ist möglich zu wirtschaften, es ist möglich, eine Firma zu leiten. Man muss einfach ganz klare Linien einhalten. Und damit man sich da in der in, Und das dauert vielleicht dann auch ein bisschen länger, bis man die Erlaubnis überkommt, die Zertifikate. Und man muss vielleicht ein bisschen härter verhandeln mit den Auditoren, mit den Inspektoren, die dann kommen ab und zu oder auf einen los von der Regierung. Und wo man nicht so richtig weiß, welche Regeln werden jetzt appliziert und so. Aber ich denke, und dann Zusammenhalt. Also und da ist ja wichtig, dass man international, oder zum Beispiel die Schweizer Firmen, aber die Schweizer Firmen auch mit den anderen europäischen Firmen, die hier sind, dass man zusammenhält, industriemäßig. Und es gibt so Chamber of Commerce, European Chamber of Commerce, wo die Schweiz auch voll mitmacht hier. Und da ist sehr wichtig, dass man auch Notizen vergleicht, dass man auch mal merkt, was ist der Druck, der bei den anderen appliziert wird und dass man zusammenhält, oder?
Und dass man sich wie im Strassenverkehr auch in dem vordergründigen Chaos sozusagen mit einem gewissen Gottvertrauen in den Fluss hineinbegibt. Ich bin ja schon ein paar Mal in Hanoi gewesen, auch schon in Indien. Und habe festgestellt, als ich das erste Mal hier war, habe ich gedacht, ich muss mein Testament machen, bevor ich da mal über die Strasse laufe. Aber man staunt dann also, wie man auch integriert wird zwischen 100 TÜV und 20 Autos und 4 Bussen, wenn man da fast schlafwandlerisch über die Strasse geht. Reden wir zum Schluss von unserem Gespräch noch ein bisschen über Sie, über vielleicht auch, das ist auch interessant, als Botschafter, wo Sie da tätig sind. Vielleicht auch da, ja, wie sieht eigentlich Ihren Alltag aus, wenn Sie da in Hanoi arbeiten? Was machen Sie den ganzen Tag da?
Also ich finde meine Arbeit äußerst spannend hier. Also ich habe ein sehr, sehr professionelles Team. Wir haben ein recht kleines Team, weil, also wenn man jetzt vergleicht mit anderen Nicht-EU-Staaten wie UK, also die Engländer oder Kanada oder Australien, Neuseeland, ich meine, die haben recht, also Neuseeland vielleicht weniger, aber die anderen haben schon recht große Teams hier. Wir haben ein bisschen weniger, sehr professionelle Leute haben wir hier. Wir haben ein kleines Wirtschaftsentwicklungszusammenarbeitsprogramm hier, wo zum Beispiel im Banking-Sektor arbeitet, auch der Privatsektor unterstützt im Export. Im Einhalten von gewissen Normen, die für uns wichtig sind in Europa und in der Schweiz. Und das Programm, wo auch im urbanen Bereich die Resilienz und die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel, das ja im Mekong-Bereich, Sie sind ja jetzt im Süden dort gewesen, ist einfach die Wirkung vom Klimawandel ist extrem stark. Also das Mekong-Delta geht runter. Oder gut. Und dort steht eine riesige Stadt, 5 Millionen Kanton. Und dort sind wir sehr stark involviert, um auch die Stadt zu schützen und mit der Munizipalität zu schaffen. Also es wäre ein sehr interessantes Programm auch hier. Sehr interessante Zusammenarbeit mit einem Generalkonsulat in Ho Chi Minh City, wo sich um die Schweizer kümmert, 650 Schweizer. Unsere Gemeinschaft hier, nicht sehr groß, aber immerhin. Mit denen haben wir ab und zu laden wir sie ein zu einem Raclette, Community Raclette bei uns in der Residenz. Da machen wir, das ist dann im Winter, wird es hier im Norden wird's recht kalt, da tun wir dann noch Braseros aufstellen und so machen wir Raclette. Und im Süden haben sie dann weniger, brauchen es weniger die Braseros, aber sie machen dann auch, die Swiss Business Association ist dort. Also wir schaffen mit dem Werner Bardil, der Generalkonsul in Ho Chi Minh City, schaffen wir sehr eng zusammen. Wir können jeden zweiten Monat gehen wir Firmen besuchen, Fabriken und so, damit man es auch wirklich spürt, was die Schweiz hier macht und hier auch kann beitragen. Und jetzt zum Beispiel gestern haben wir ein sehr interessantes Launching von einem Forschungsprojekt gehabt. Da haben wir hier Forscher, Professoren gehabt von der ETH, von der EAWAG, von der Uni Zürich, von der Uni Neuchâtel, von der NASA, von Australien, wo ein Forschungsprojekt über Grundwasserversorgung, Qualität von der Grundwasserversorgung im Red River, im Rote Flussdelta und im Mekong Flussdelta machen. Das vierjährige Forschungsprogramm wie Sie vielleicht wissen, ist ein Problem ist Arsen. Belastung in den Grundwasser hier, das ist irgendwie ein, natürlich hängt das zusammen mit dem Himalaya Hindukusch, wo die Flüsse herkommen. Und, ist ein ganz spannendes Programm, wo man wirklich die Forschung und die Wissenschaft kombiniert zwischen Vietnam und der Schweiz, wo schon seit 20 Jahren schon zusammen schafft. Also das ist sehr, sehr spannend gewesen. Dort bin ich gestern Morgen gewesen, beim Launching, bei der vietnamesischen Universität, wo das stattgefunden hat. Und am Abend habe ich sie eingeladen zu einem Anlass an Residenz, damit auch fürs gegenseitige Kennenlernen. Und zwischendurch haben wir Inspektoren vom IR-EDA, also vom EDA, wo jetzt gerade hier sind. Und letzte Woche haben sie Ho Chi Minh City geprüft und diese Woche sind wir dran hier in Hanoi.
Gleichzeitig, was prüfen die?
Die prüfen, ob wir richtig arbeiten, ob wir die Regeln folgen, ob wir auch eine gute Stimmung haben hier, dass wir gut zusammenarbeiten. Die Schweizer wechseln da sehr oft. Ja. Alle 3-4 Jahre wechseln wir die Schweizer, die hier im Team sind. Die Vietnamesen bleiben viel länger. Und das auch das Verhältnis aufzubauen. Und dann vielleicht noch etwas anderes, was gestern passiert ist. Gestern hat gerade hier in dem Hotel nebenbei hat der vietnamesische Premierminister, der laotische Premierminister, wo ja jetzt der Präsident ist von der ASEAN, vom Verein von der südasiatischen Länder, hat er empfangen zu einem Forum über, wie sich die ASEAN soll aufstellen zukünftig. Und dort war mein erster Mitarbeiter ist dort gewesen, in dieser Konferenz. Also das sind so Sachen laufen hier.
Und was ist, vielleicht jetzt, wenn Sie als Botschafter, also Veranstaltungen sind, auch mit vietnamesischen Kollegen auftreten, was ist eigentlich die häufigste Frage, die man Ihnen stellt, jetzt auch als Schweizer? Was interessiert vielleicht auch Ihre vietnamesischen Gesprächspartner, wenn überhaupt, an unserer Schweiz?
Also, ich habe gesagt, die Vietnamesen sind sehr direkt, aber so direkt sind sie natürlich doch nicht. Also sie sind trotzdem Asiaten und zuerst sehr, sehr höflich und sie haben natürlich ein ideales Bild von der Schweiz, oder? Die Schweiz ist beautiful, everything works, oder? Everything is precise and Switzerland is very rich, oder? Also das ist schon wichtig. Aber dann schauen sie auch, was gibt's für Möglichkeiten? Und sehr, sehr oft ist dann wirklich der nächste Schritt vom Gespräch ist, wie können wir eine stärkere Partnerschaft zur Schweiz aufstellen? Sei es im Forschungsbereich, sei es im Wirtschaftsbereich, sei es politisch und so. Und also, die Türen wären eigentlich für uns offen, wenn wir bereit sind, wirklich Hand in Hand, jetzt würde ich mal sagen, der Bund und die Wirtschaft hier zu kommen und sagen, hey, we're here. We know that you're open for business and we're here.
Aber das ist halt in der Schweiz ein bisschen schwieriger, weil die Wirtschaft und die Politik halt manchmal ein bisschen unterschiedliche Wege gehen. Das Aussendepartement oder sagen wir mal der diplomatische Dienst von der Schweiz kommt ja auch gelegentlich immer wieder ein bisschen Kritik. Ich meine, es gibt ja auch historische Auseinandersetzungen. Ich kann mich erinnern, im 19. Jahrhundert hat es eine grosse Parlamentsdebatte gegeben, wo man, glaube ich, den Posten von einer halben Stelle in Washington auf eine ganze hat wollen aufstocken. Und da hat es also grosse Opposition gegeben. Sie haben es dann gleich gemacht. Als Vertreter vom diplomatischen Dienst, eigentlich von der internationalen Schweiz. Und das schauen uns sicher jetzt auch viele Leute zu, die möglicherweise mit dem Gedanken spielen, auch mal so eine Laufbahn einzuschlagen. Was würden Sie eigentlich sagen, ist für Sie das Interessanteste, das Faszinierendste an Ihrem Beruf? Und machen Sie zum Schluss noch ein bisschen Werbung für Ihren Beruf. Also, dass möglichst viele Leute, die das schauen, am Schluss Lust haben, eigentlich auch Diplomat zu werden. Vielleicht einmal da in Vietnam, aber vielleicht auch auf einem von diesen ganz anderen Posten. Was ist eigentlich das Spektakulärste, das Interessanteste, ja, das Faszinierendste an Ihrem Beruf?
Also ich würde sagen, etwas, was faszinierend ist, ist, wenn man hier in so einem Land ist und man sieht das Interesse, das die Leute hier haben für die Schweiz. Und die Faszination, die die Vietnamesen haben für die Schweiz und wie sie eigentlich ein besseres es auf Augenhöhe, oder? Ich meine jetzt nicht, was können Sie uns helfen oder so, sondern wirklich, wir wollen Partner sein von der Schweiz. Und das zu erleben, das gibt einem Goosebumps, oder? Das spürt man einfach, Mensch, wir sind etwas wert, wir haben einen Einfluss. Als Schweiz haben wir einen Einfluss in der Welt, in Asien, in einem Land, wo x-mal grösser ist wie wir und wo wirklich umringt, wie sagt man dem, wo sehr viel, wie sich gezeigt hat, sehr viele wichtige Leute kommen hier, oder? Und die wollen mit uns, mit der Schweiz, wenn sie reden, uns, wenn sie besuchen, sie wollen nach Bern kommen, sie wollen unsere Bundesrat, wenn sie treffen, oder wenn sie in Genf sind oder in Davos. Das ist, oder? Und da an der Peripherie zu sein, das ist etwas extrem, wie sagt man, exciting, aufregendes, oder? Weil man merkt, Schweiz, und wir sind ja auch schon, wir wissen, eben wie ich es gesagt habe, die Schweiz ist keine Insel, wir sind vernetzt mit dem Rest der Welt. Und wenn man dann merkt, dass der Rest der Welt uns wahrnimmt und uns als wichtig anerkennt und uns respektiert, dann finde ich, und dass man in ein richtiges partnerschaftliches Gespräch kommt, wo man nicht alles akzeptiert, oder wir sind ja kein Einparteienstaat in der Schweiz, zum Glück, aber wir sind auch nicht überzeugt, dass es nur eine Lösung gibt, wie man Probleme kann lösen. Und das ist einfach, das ist faszinierend. Also das, ja.
Merken Sie, letzte Frage, dass jetzt in dieser Zeit von massiven geopolitischen Spannungen, also Amerika gegen China, Amerika gegen Russland, EU, da überall haben wir Krieg, überall haben wir Auseinandersetzungen. Merken Sie dort, dass allenfalls Interesse an der Schweiz als kleines und neutrales Land gestiegen ist? Oder bildet sich das da nicht ab, jetzt in dem südostasiatischen Raum?
Also hier würde ich sagen, ist natürlich, gibt es noch andere Spannungen, oder? Das Problem ist mit dem südchinesischen Meer, es ist nicht nur China-Amerika, es ist auch wirklich China gegen Philippinen und Vietnam und die verschiedenen Länder, die Anrainer sind vom südchinesischen Meer. Es gibt da jeden Tag Probleme, wo gewisse Küstenwachschiffe von China zum Beispiel die Fischer von den Ländern unter Druck setzt und so. Und in dieser Situation hat die Schweiz, würde ich mal sagen, weniger zu bieten. Wo wir allerdings einen wichtigen Beitrag können leisten und auch respektiert sind, ist die ganze Problematik von der internationalen Zusammenarbeit im Zusammenhang mit dem Mekong-Fluss. Oder? 13.000 Kilometer Fluss, eines der größten von der Welt, oder? Wo hier zum Schluss im Mekong-Delta landet und wo, und das können wir als Schweizer fast nicht realisieren, was das heisst. Wir wohnen ja in den Bergen, wir haben keine Deltas. Das heisst, wenn wir ein Problem haben mit Elektrizität, dann machen wir halt unsere Staumauern höher, oder? Aber hier in Vietnam müssen sie leiden, weil in China und in Laos die Staumauern errichtet werden und weniger Wasser den Fluss herabkommt. Und die ganze Perspektive, die Zusammenarbeit über Wasser, es gibt ja eine Mekong River Commission, wo die Schweiz mit unterstützt hat seit der Gründung. Und dort können wir etwas bieten, international. Also dort werden wir auch anerkannt. Und wir haben auch, ja, also wir haben da auch schon einiges gemacht, auch schon letztes Jahr eine Konferenz zu dem Thema, dieses Jahr. Und ich denke, dort, weil wir sind Ausland, wo unser Wasser teilt mit anderen Ländern. Und da würde ich sagen, können wir mitreden.
Herr Botschafter Gass, meine sehr verehrten Damen und Herren, hochinteressant. Ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen hier unter Schweizern im schweizerischen Idiom. Wobei ich muss mich bedanken natürlich. Der Botschafter hat auch in einer gewissermaßen Fremdsprache für ihn geredet. Honoré Pu parle français, bien sûr, das hätte ich natürlich niemals so gut hingekriegt wie jetzt der Botschafter des Schweizerdeutschen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für diese Ausführungen. Und das Ziel dieser Sendung, meine Damen und Herren, war es natürlich auch, Sie einerseits für Vietnam zu interessieren, zu begeistern. Sie spüren es, ich bin sowieso von diesem Land eingenommen, aber natürlich auch, und diese Gelegenheit haben wir auch gepackt, vielleicht den einen oder anderen unter Ihnen für die diplomatische Tätigkeit zu erwärmen. Denn etwas, was der Botschafter am Schluss gesagt hat, finde ich natürlich auch, wenn ich mir die Bemerkung noch erlauben darf, sehr wichtig, dass an sich in einer Welt, gerade wenn sie sich etwas fragmentiert, ist ja eigentlich jeder gefragt, der irgendeinen Beitrag leisten kann, um Gegensätze zu überwinden, um die Leute vielleicht über praktische Fragen oder große Probleme wieder miteinander ins Gespräch zu bringen. Und mich als Schweizer freut es natürlich, wenn ich höre, dass es unserer kleinen Eidgenossenschaft gelingt, hier an diesem gigantischen Fluss, an diesem Mekong, die unterschiedlichen Länder irgendwie zusammenzubringen, damit man da den Wasserstand einvernehmlich regeln kann. Das klingt ja fast schon wie in einer schweizerischen Waschküche, wenn Sie da den Plan zwischen zum Teil hoch zerstrittenen Familien irgendwo ins Reine bringen können, damit alle rechtzeitig da ihre Waschmaschine benutzen können. Ein etwas frivoler Vergleich, hier natürlich viel existenzieller die Dimension, aber am Ende kommt es eben auf solche Fragen herunter. Ganz herzlichen Dank, Herr Botschafter, Ihnen weiterhin viel Erfolg hier in Hanoi, in Vietnam, und Ihnen, meine Damen und Herren, möchte ich ganz herzlich bedanken und auch für die nicht dem Schweiz, des schweizerischen schweizerdeutschen Kundige empfehle ich Ihnen, einfach die Laufgeschwindigkeit vielleicht noch etwas zu halbieren, dann klingt es schon fast hochdeutsch oder mittelalterlich hochdeutsch, was wir heute miteinander verhandelt haben. Bis bald, ich melde mich zurück, liebe Grüße in die Heimat.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.